Hallo Leute, willkommen zu einer Kurzausgabe hier von Stoner Frank und Frei auf Nuviso. Und Thema heute ist eines der bedeutendsten Gebäude auf der Welt, nämlich die Hagia Sophia. Und das ist ein Thema, was könnte man immer drüber sprechen, weil es ist wirklich ein großes Thema. Aber es gibt auch einen aktuellen Anlass, aus dem ich das jetzt mache. Und zwar wurde Anfang des Monats, Anfang Juli 2020, vom türkischen Staat beschlossen, dass der Status der Hagia Sophia wieder geändert wird. Und sie soll jetzt von einem Museum wieder zu einer Moschee werden. Jetzt die letzten Jahrzehnte war das ein Museum und wird wieder zur Moschee. Und das hat große Wellen geschlagen. Das ist ein Akt, der eine große symbolische Bedeutung auch hat. Und um das überhaupt zu verstehen, warum das so wichtig ist und warum das auch so Wellen schlägt, sollten wir vielleicht ein bisschen uns mal diese Hagia Sophia anschauen. Das möchte ich hier heute machen. Ja. Die Hagia Sophia ist ein wirklich bedeutendes Bauwerk aus mehreren Gründen. Es geht zum einen um den sakralen Wert, den dieses Bauwerk hatte als Zentrum von einer der großen Religionen, in dem Fall orthodoxes Christentum. War das über Jahrhunderte hinweg das, was der Vatikan für die katholische Kirche ist, war das hier für das orthodoxe Christentum. Über lange Zeit wurden dort die byzantinischen Kaiser gekrönt und so weiter. Also es hatte eine ganz besondere Bedeutung, von diesem sakralen Wert her, als spiritueller Ort, als geistlicher Ort. Ja. Aber natürlich ist es auch ein ganz besonderer Ort aus rein kunsthistorischer, architektonischer Sicht. Die Hagia Sophia ist ein verdammt altes Bauwerk. Das ist noch aus der Antike, Spätantike. Das ist im 6. Jahrhundert wurde die Hagia Sophia gebaut, im 6. Jahrhundert. Das heißt, allein das macht sie schon zu einem der bedeutendsten, zu einem Erbe der Menschheit. Ich weiß, es ist so ein bisschen überladener Begriff, aber in dem Fall ist es wirklich so. Dieses Ding ist ein ganz besonderer Ort. Ja. Denn es gibt jetzt nicht mehr so viele Gebäude aus der Antike, die du so komplett sehen kannst. Ich meine, das meiste, wenn wir so uns antike Gebäude anschauen, dann sprechen wir von Ruinen oder sowas. Ja, es gibt natürlich noch ein paar, aber das ist vielleicht, würde ich mal sagen, das Bedeutsamste. Ich meine, allein diese Architektur, die ist so genial zur damaligen Zeit gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dort wart. Ich war schon mal in Istanbul, erstaunliche Stadt übrigens, kann ich echt nur jedem empfehlen. Das ist richtig spannend und auch wunderschön. Und die Hagia Sophia, es hinterlässt echt schweren Eindruck. Also auf mich hat es schweren Eindruck hinterlassen, einfach dieses Gebäude zu erleben. Allein schon das Raumerlebnis. Du kommst dort rein und hast dort diese unglaublich hohe, lichtvollen, diesen Raum, ja, das ist das Entscheidende. So. Mit dieser Kuppel dort drüber, die da in luftigen Höhen über dir schwebt, das ist ziemlich abgefahren. Ja. Und jetzt Kuppeln konnte man in der Antike schon bauen. Es ist auch nicht die größte Kuppel, die in der Antike gebaut wurde. Es gibt in Rom beispielsweise das Parthenon, da ist auch noch komplett eine antike Kuppel und so weiter. Aber die Höhe, wie man das auch gemacht hat, ja, in welcher Höhe sich das abspielt, das ist schon wirklich ein genialer Move damals gewesen. Ja. Und wenn man allein überlegt, wie lange dieses Gebäude jetzt schon steht, auch in so einer geologisch schwierigen Gegend in der Türkei, dort gibt es halt öfter auch mal Erdbeben im Laufe der Geschichte, zeigt schon, was das für hervorragende Baumeister waren. Interessanterweise ist es aber auch Learning by Doing gewesen, weil das erste Hagia Sophia Bauwerk oder die erste Kuppel, die sie gebaut haben, die hat, glaube ich, nur 30, 40 Jahre gehalten. Und dann gab es ein Erdbeben, ist ja eingefallen. Und danach hat man es nochmal gebaut, also diese Kuppel, das ist der Rest vom Gebäude schon gestanden, aber die Kuppel nochmal gebaut und jetzt hält es seit 1.500 Jahren. Das zeigt schon mal die Großartigkeit von diesen Baumeistern. Und tatsächlich ist es, glaube ich, mit das älteste oder das letzte Bauwerk seiner Art, wo man dieses Wissen auch noch hatte, wie man so ein Gebäude baut. Danach konnte man das über viele Jahrhunderte konnte man so gar nicht mehr bauen. Es hat dann echt gedauert bis zur Renaissance, wo man dann in Florenz beispielsweise den Dom von Florenz gebaut hat mit dieser Riesenkuppel oder auch den Petersdom. Erst da konnte man überhaupt wieder sowas bauen. Ansonsten konnte man jahrhundertelang, wusste man gar nicht, wie sowas geht. Also diese große Tragweite und so weiter. Und allein der kleine Link, den ich jetzt gesetzt habe, dass man ab der Renaissance das wieder bauen konnte, das zeigt auch oder das weist auch schon hin auf die noch größere Bedeutung eigentlich von diesem Ort, sowohl von dem Gebäude Hagia Sophia als auch von der Stadt, nämlich heute Istanbul. aber früher auch bekannt unter dem Namen Byzanz oder Konstantinopel, gegründet von Kaiser Konstantin. Und diese Stadt hat eben eine größere Symbolik und der Name weist uns auch darauf hin. Hagia Sophia. Was bedeutet das überhaupt? Das ist griechisch und heißt so viel wie heilige Weisheit, heiliges Wissen. Und ich finde, das ist der wichtige Clou, der da schon dahinter steckt. Und was ist eigentlich bei Konstantinopel, bei der Stadt und auch bei diesem Gebäude, weil das ist eben das Wahrzeichen der Stadt über 1500 Jahre, um was es da eigentlich geht? Heilige Weisheit, heiliges Wissen. Tatsächlich ist so die Stadt Konstantinopel im Grunde genommen wie ein, oder es ist ein wichtiger Aspekt von dieser Stadt. Es ist natürlich die ganze geostrategische Bedeutung schon, die Lage dort am Goldenen Horn, wo zwei Kontinente gehen, die Dardanellen und der Bosporus, wo du halt strategisch, das sind die wichtig. Also der ganze Ort ist an sich schon von Bedeutung. Ja. Aber es hat auch noch diesen besonderen sakralen oder Aspekt, dass die Stadt Konstantinopel in gewisser Hinsicht ein Nachfolger war von Alexandria. Was um Wissen, wo es um Wissen geht, um Weisheit, wo es um Sophia geht. Alexandria, das wissen wir alle, das ist diese Bibliothek von Alexandria, die war in der antiken Welt, war das größte Zentrum. Wir reden jetzt immer von westlicher Antike. Wir wissen nicht, was gleichzeitig in Indien war oder in China oder so. Da war ja auch schon Hochkulturen. Aber wir reden jetzt so in unserer westlichen Geschichte, europäisch, wenn du willst, aber ja, müssen wir ein bisschen größer setzen, westliche Geschichte. Dort war Alexandria in der Antike, war so das Zentrum von Wissen. Und auch ein Bewahrer von altem Wissen. Und ich habe das an einer anderen Stelle, habe ich euch schon mal eine ganze Sendung lang nur diese Pfade aufgezeigt von ganz altem Wissen, möglicherweise sogar prä-sintflutlichem Wissen, was in Ägypten bewahrt wurde über lange Zeiträume, was dann zum Ende von dieser ägyptischen, und wir reden da über tausende von Jahren, zum Ende dann in Alexandria war. Weil Alexandria ist keine alte ägyptische Stadt. Der Name sagt schon, wurde gegründet von Alexander dem Großen. Das sind also nicht die Pharaonen dort gewesen. Aber diese Stadt Alexandria, diese Bibliothek, die war sozusagen der Bewahrer von all dem, was man aus Vorzeiten von dem alten Wissen noch hatte. Und Alexandria wurde dann auch zerstört. Übrigens auch so ein Phänomen von Bilderstürmerei. Alexandria wurde dann von, ja, so genau weiß man es gar nicht. Das sind auch mehrere Sachen, deswegen muss man vorsichtig sein. Aber ich glaube, was man sicher sagen kann, ist, es wurde von religiösen Eiferern zerstört. Auch da wieder so eine Feindlichkeit gegenüber Wissen, gegenüber Kunst. Und als Alexandria zerstört wurde, ist ein bedeutender Teil von dem Wissen, also wirklich buchstäblich die Schriftrollen, die Papiere, die Bücher, sind vorher aus Alexandria rausgenommen worden. Und ein großer Teil davon ist nach Konstantinopel gekommen. Sodass dann diese Stadt sozusagen der Bewahrer war von dieser Hagia Sophia, von diesem heiligen Wissen, von diesem uralten Wissen. Und da geht es um verschiedenste Dinge. Das geht natürlich um spirituelles Wissen, genauso gut wie ganz technische Sachen, Architektur, Schiffsbau und so weiter. Dann später, als dann eben Konstantinopel erobert wurde von den Osmanen, ist dann wieder so ein Großteil von diesem Wissen ist aus Konstantinopel rausgegangen. Diese reichen Patrizierfamilien aus dem untergehenden byzantinischen Reich, die haben das ja schon kommen sehen. Ja, das war eine Entwicklung von mehreren Jahrhunderten, Jahrzehnten. Im Grunde genommen schon, aber das ist, führt uns echt so weit, war schon die Venezianer und die Tempelritter, die in einem von ihren Kreuzzügen Konstantinopel niedergemacht haben. Und von da an ging dieser schleichende Abstieg. Jedenfalls haben dann diese byzantinischen Patrizier, diese reichen Sippen, die haben ihr Vermögen und auch ihr Wissen und ihre Kunst, haben die halt, bevor diese Eroberung stattgefunden hat, haben die nach Europa gebracht. Vor allem nach Norditalien, aber auch zum Teil dann nördlich der Alpen, aber vor allem Norditalien. Und dort hat es dann eben diese Renaissance ausgelöst, sodass man auf einmal wieder entdeckt hat, hey, wow, wie kann man Kuppeln bauen und solche Sachen. Und plötzlich hat man es gemacht. Perspektive in der Kunst, goldener Schnitt und all diese Dinge so. Also das zeigt schon, welche große Bedeutung dieses Konstantinopel hat. Das ist ein Ort des heiligen Wissens. Das, allein deswegen ist es schon so bedeutsam. Spannend ist auch hier noch ein Bild vom Inneren von der Hagia Sophia. Also ich kann es echt nur jedem empfehlen, dort mal drin zu sein. Es ist wirklich beeindruckend. Und Naja, als dieser Sultan Mehmed Konstantinopel erobert hat, dann hat er das Byzantinische Reich beendet und hat aus der Hagia Sophia eine Moschee gemacht. Da wurden dann diese vier Minarette, die wir hier gesehen haben, ja, diese vier Minarette, die eindeutig eine Moschee definieren, so Minarett, die hat man dann dazu gebaut. Und da oben halt den Halbmond drauf. Und innen hat man das Bauwerk auch ein wenig verändert. Denn ihr wisst, im Islam gibt es natürlich Bilderverbot. Erst recht natürlich unislamische Bilder, wie da oben hier eine Madonna, eine Maria mit Kind. Aber diese ganze Hagia Sophia ist auch vom Künstlerischen so wertvoll. Dort sind die bedeutendsten aus der Antike Mosaike, diese ganzen Bilder christlicher Natur sind dort als Mosaike gemacht. Da waren die besten Künstler der damaligen Zeit waren dort am Start. Und interessant ist ja, wenn du eine Moschee machst, darfst du eigentlich gar keine Bilder haben. Erst recht natürlich keine nicht-islamischen, aber generell keine Bilder. Es gibt das Bilderverbot im Islam. Sondern im Islam werden die Moscheen mit Schrift ausgeschmückt, mit Kalligraphie, also verkunstete Schrift, wie eben hier auf diesen großen Medaillen, die dort hängen, sind. Aber das Faszinierende ist, dass dieser Mehmet die alte Kunst nicht zerstört hat, sondern der hat die respektiert auch irgendwie. Und man hat es zwar zur Moschee gemacht, aber man hat halt dann diese christlichen Bilder und Ikonen einfach übermalt. Man hat halt neuen Putz drauf gemacht. Und dann waren die nicht mehr zu sehen. Aber man hat sie eben nicht kaputt gemacht, sondern hat das auch respektiert. Also, wow, das ist schon was Besonderes. Und so war die dann jahrhundertelang eine Moschee, eine bedeutende Moschee. Auch dann Vorbild für weitere Moscheen. Echt wirklich in einen Steinwurf davon entfernt ist die blaue Moschee, auch ein Wahrzeichen von Istanbul. Und die ist im Grunde genommen, nein, eine Kopie wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber du kannst eindeutig sehen, so, dass diese ganze Bautechnik der Hagia Sophia dann im Islam viele bedeutende Baumeister inspiriert hat, gezeigt hat, wie das geht, wie man diese Kuppeln baut und so weiter. Blaue Moschee sieht so aus und auch andere Moscheebauten dann. Ne? Also es war dann jahrhundertlang was eine Moschee und das ging eigentlich bis in die Zeit von Atatürk. Atatürk, nur zur Erinnerung, es heißt eigentlich der Vater der Türken, Kemal Atatürk. Das war in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als dieses Osmanische Reich dann unterging. Das Osmanische Reich war jahrhundertelang dann mächtig. Ja? Und mit dem Ersten Weltkrieg ist es untergegangen. Und der Kemal Atatürk hat eine neue Türkei aufgebaut. Man hat natürlich dieses Osmanische Reich komplett zerschnitten. Also alles, was nicht kerntürkisch ist, sind dann andere Länder geworden. Das ist ein anderes Thema für sich. Wir kennen das halt in der arabischen Welt, da wo die Staatslinien so irgendwelche geraden, also die Staatsgrenzen so gerade Linien sind. Das hat man alles in irgendwelchen Hinterzimmern ausgekaspert nach dem Ersten Weltkrieg. Aber die Türkei hat man eben beschnitten auf ihr Kernland, was aber immer noch ganz schön groß ist. Das ist auch ein großes Volk, die Türken. Ja. Die Turkvölker, muss man eigentlich sagen. Und dieser Kemal Atatürk, der hat eine moderne Türkei aufgebaut, den Nachfolger sozusagen von diesem Osmanischen Reich. Und die Idee von Kemal Atatürk war, das Osmanische Reich ist untergegangen, weil es so rückständig war, weil es sich auch mit der ganzen technischen und dadurch auch militärischen Entwicklung mit Europa halt null mithalten konnte. Und seine Vision war, die Türkei wieder staatsnah zu machen, aber eher so an Europa auch orientiert. Es fängt schon an, wie man sich gekleidet hat, der hat halt dann Anzug und eine Krawatte angezogen oder so. Und das Staatsmodell, was er aufgebaut hat, diese moderne Türkei, ist vor allem definiert durch Laizismus. Was heißt das? Das heißt, dass Religion und Staat getrennt sind, dass es keine Staatsreligion gibt. Und in diesem Sinne hat dann Kemal Atatürk auch die Hagia Sophia, diesen Status als Moschee beendet, weil er gesagt hat, nein, diese Hagia Sophia ist mehr als nur eine Moschee. Sie ist ein Symbol sowohl für den Islam als auch für das orthodoxe Christentum und überhaupt ein Symbol für diese lange Tradition der Stadt und der Macht und der Herrschaft, die dort ist, von diesem Ort ausgegangen ist. Und wir machen dieses Gebäude neutral. Und Kemal Atatürk hat dann die Hagia Sophia zu einem Museum gemacht. Und das hat sich jetzt verändert. Das ist jetzt vor ein paar Tagen erst passiert. Und tatsächlich, jetzt, wo ich das heute aufnehme, ist ein Donnerstag. Morgen, am morgigen Freitag, soll das erste Freitagsgebet dort sein. Es ist also noch nicht passiert, ich weiß es noch nicht. Aber das ist geplant. Es geht dann auch sehr schnell. Und wenn so ein, das ist wie bei einer Kirche auch, weißt du, wenn dann der erste Gottesdienst ist, dann gibt es auch Weihe und so weiter und dann ist der Status gefestigt. Ab dann ist es eine Moschee. Bleibt natürlich zu fragen, was dann mit diesen ganzen Fresken passieren wird, weil sowas kann in der Moschee natürlich nicht sichtbar sein. Aber ich schätze auch da heutzutage, auch die werden jetzt nicht zerstört, sondern man wird sie halt wieder überdecken, irgendwelche Stoffe davor hängen oder wie auch immer so. Aber diese Symbolik, jetzt die Hagia Sophia von einem Museum wieder zu einer Moschee zu machen, hat natürlich international hohe Wellen geschlagen. Also in der ganzen Welt gibt es da Proteste, weil man eben erkennt, hey, das ist eigentlich so ein Gebäude, was so symbolhaft irgendwie mehr Religionen aufzeigt. Und der größte Protest kam aus Griechenland und Russland. Was natürlich selbstverständlich ist, denn die Griechen sind orthodox und bei den Griechen, ich kenne wirklich selbst Griechen, also ich habe in Griechenland mit Leuten gesprochen. In Griechenland gibt es immer noch, und das sind gar nicht mal so wenige, immer noch so, wie soll man das nennen, so konservativer, patriotischer, griechisch-orthodox, also wo Religion auch ganz wichtig ist, politische Strömung. Und da gibt es immer noch Leute, die träumen davon, irgendwann Konstantinopel, dass es wieder orthodox wird. Dass es wieder dann eine reine Kirche wird. Also da gibt es wirklich Leute, die davon träumen. Und da möchte ich ganz klar sagen, also ich möchte mich da eher neutral halten. Ich verstehe die Griechen, die so denken. Aber jetzt für alle Türken sei gesagt, hey, das ist natürlich eine türkische Stadt. Seit 500 Jahren. Ja, das ist Istanbul, das ist eine türkische Stadt. Und ich sehe kein Szenarium, wie das wieder eine griechische Stadt werden kann oder eine rein christliche Stadt, außer jetzt durch irgendwelche großen Kriege. Und das kann keiner eigentlich wirklich wollen. Aber jedenfalls für die, will ich das da mal sagen, deswegen ist der Protest so groß in Griechenland, weil für die Griechen ist immer noch eigentlich, die sehen das immer noch als ihr Erbe auch an. Eigentlich ihre Kultur auch, ja. Und der Protest aus Russland ist aus ähnlichen Gründen so groß. Russland ist halt auch russisch-orthodox. Und tatsächlich in diesen Fragen der Religion sehen sich die Russen tatsächlich auch so ein bisschen als weil sie halt das größte orthodoxe Land sind, auch als Bewahrer, als Beschützer, als Verteidiger von dieser orthodoxen Kultur. Da kommen auch ganz viele Probleme, die es aktuell gibt zwischen Russland und Türkei, was auch für uns Außenstehende auch manchmal schwer zu durchschauen ist. Und unter anderem geht es eben auch um diese Symbolik eben, ja. Und wenn jetzt die heutige Türkei aus der Hagia Sophia wieder eine Moschee macht, ist es nicht nur, dass es jetzt halt, naja, ist halt ein Gebäude, nicht mehr Kirche oder Moschee, das wäre banal, sondern da geht es um mehrere Dinge. Es geht eben um dieses Erbe der Menschheit, was jetzt wieder sozusagen einseitig nur zur Moschee wird. Es geht aber auch darum, die Wirkung, die das in der Türkei selbst hat, für die Türken selbst. Und da ist es sozusagen eher die Karte, man möchte sich halt jetzt endgültig verabschieden von diesem kemalistischen türkischen Modell, also dieser moderne Staat, dieser Laizismus, sondern durch Erdogan und seine politische Bewegung möchte man diese alte Türkei eigentlich beenden und jetzt die Türkei tatsächlich zu einem islamischen Staat machen. Und das ist auch, glaube ich, dieser Riesensymbolismus. Auch in der Türkei umstritten, weil da gibt es natürlich auch noch viele Anhänger eher der alten Ordnung von diese kemalistische Türkei, übrigens auch in der Armee, sehr, sehr stark. Viele Offiziere sind traditionell auch sehr stark an Atatürk noch orientiert und an dem sein Erbe. Das heißt, in der Türkei ist der Symbolwert riesig, aber eben auch nach außen hin, auf die ganze Welt, dann Griechenland und Russland. Ja. Und vielleicht auch das noch, wenn jetzt natürlich so die türkische Regierung sagt, hey, da können ja, das war gar nicht unsere Entscheidung, sondern ein türkisches Gericht hat entschieden. Ein Gericht hat entschieden, dass die Entmoscheisierung, kann man es überhaupt so nennen, also das damals, was Atatürk gemacht hat, 1920 oder sowas, dass das illegal war, hat jetzt ein Gericht entschieden. Naja, und wenn jetzt da sich die Regierung dahinter stellt, hey, wir haben ein souveränes Gericht, das ist ja nicht unsere Entscheidung, dann ist das natürlich so nicht richtig, sondern es ist eine politische Entscheidung, das ist natürlich ganz klar. Ja, wenn die politische Führung das anders gewollt hätte, das Gericht auch anders entschieden. Es ist eine politische Entscheidung und die hat eben, wie gesagt, mehrere Bedeutungen. Zum einen innerhalb der Türkei, das nochmal ganz klar zeigen, so diese alte Türkei wird mehr und mehr Geschichte. Wir etablieren jetzt einen neuen nationalen Staat, Islam im Vordergrund, diese neue Türkei. Und da hebt man jetzt eben auch diesen Status auf. Aber es ist eben auch nach in die ganze Welt ist es dieses Signal, hier ist ein sakraler Ort, der jetzt wieder zur reinen Moschee wird. Ja. Interessant vielleicht auch noch in dem Zusammenhang, und das ist dann das Letzte, was ich hier noch sagen möchte, es gibt ja mehrere solche Orte auf der Welt, die so eine besondere sakrale und herrschaftliche Bedeutung haben und vielleicht noch wichtiger, vielleicht noch bedeutender als hier Hagia Sophia, Konstantinopel, das Goldene Horn, wäre vielleicht der Tempelberg in Jerusalem. Und da ist es auch so ähnlich, weißt du, da sind auch die Religionen, die aufeinander prallen und was macht man damit? Am besten so eine Art Museumstatus, keiner darf was verändern, aber jede Veränderung des Status quo ist auch sozusagen ein größeres Bild, ein größeres Signal, was du aussendest. Ja? Und tatsächlich hat der Erdogan hat auch gesagt, schon vor einem Jahr, als die USA beschlossen haben, Jerusalem, also die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu versetzen. Dadurch wird Jerusalem mehr und mehr in diesen Status der israelischen Hauptstadt gesetzt, was dadurch wiederum die Palästinenser halt extrem unruhig macht und die arabische Welt, weil sich dadurch sowas zementiert und manifestiert. Und tatsächlich als das geht da auch, und das habe ich ja auch euch schon erzählt, gibt es auch starke Strömungen innerhalb der Israelis, des Judentums, aber eben auch im amerikanischen Judentum, auch bei amerikanischen Christen, die diese Bewegung unterstützen. Es gibt eine sehr starke Tempelberg-Bewegung, die sozusagen wieder den alten mosaischen Tempel wieder aufbauen wollen. Und dadurch müsste dann letztens der Felsendom oder die islamischen, da ist auch noch die Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg, die müssten wiederum verschwinden. Und es gibt diese Bewegung und Amerika und gerade Trump haben sich da schon sehr engagiert gezeigt. Und als Reaktion darauf hat auch der Erdogan da schon vor einem Jahr angedroht, hey, dann könnten wir aber auch hier die Hagia Sophia, können wir auch wiederum dem Museumsstatus entziehen und einen neuen Status entwickeln. Und auch der Aspekt spielt hier eine Rolle. Also ich glaube, deswegen ist es auch jetzt passiert, um sozusagen der Welt dieses Zeichen zu geben. Wenn ihr hier in Jerusalem anfangt, was zu verändern, dann machen wir das auch. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Entwicklung, weil es halt letztens auch nur wieder zeigt, wie da ein bisschen mehr sich entzweit. Und für die Zukunft der Hagia Sophia, man kann da immer noch rein, man kann auch eine Moschee besuchen, aber du kannst halt dann, eine Moschee ist kein Museum. Wenn du eine Moschee betrittst und besuchst, musst du dich an gewisse Regeln halten, die das Gebäude verlangt. Du fängst schon an, dass du die Schuhe ausziehen musst. Du kannst auch nicht in der Moschee auf einmal deinen christlichen Rosenkranz rausholen und da ein paar Gebete sprechen. Das wird auch nicht gern gesehen dort, das ist ja selbstverständlich. Genauso wie kannst du nicht im Petersdom auf einmal deinen Gebetsteppich ausrollen. Und das geht nicht. Ja. Während eben vorher war das als Museum zugänglich für alle Leute. Jetzt wird es immer noch zugänglich sein, du kannst auch eine Moschee anschauen. Aber ja, da verändert sich halt was im Status. Und welche große Bedeutung das hat, welche Symbolik das hat für die ganze Welt, das habe ich jetzt versucht, euch hier ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, waren ein paar interessante Punkte für euch da. Hagia Sophia, das heilige Wissen, ganz alter Ort. Und spannende Zeiten, wo sich hier an solchen Orten die Bedingungen verändern. Wirklich, auch das nur ein Indikator dafür, dass wir in spannenden Zeiten leben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst es euch gut gehen, lasst uns gut gehen. Lasst uns allen gut gehen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Reinklicken und bis nächstes Mal.